Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente oder Kryptowährungen. Die Podcast-Hosts oder Gäste haben unter Umständen Positionen in den besprochenen Finanzinstrumenten oder Kryptowährungen. Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selbst, was ihr macht.
Es ist Folge 74 von Alles Coin, nichts muss. Julius, ich glaube, es war die Neuigkeit in dieser Woche. Es hat sogar dazu geführt, dass du mir eine WhatsApp geschrieben hast. Normalerweise ist es ja so, wir reden hier jeden Freitag einmal und dann versuchen wir gar nicht miteinander zu kommunizieren. Aber diese Woche konntest du das Embargo brechen, weil du mir einen Screenshot davon geschickt hast, dass Grayscale, seines Zeichens einer der größten Bitcoin-Fondsbetreiber, wohl einen fetten Streit gegen die SEC gewonnen hat. Und du hast mir darunter geschrieben, falls du mal wieder fragst, was den Preis bewegt. Also wenn ich mir hier so den Bitcoin-Kurs angucke, dann sehe ich da jetzt nicht die große Kursrakete. Deshalb ordne doch mal für mich ein, was hat es mit diesem Verfahren überhaupt auf sich und warum zur Hölle dümpelt der Bitcoin immer noch so bei 25.000 rum?
Du müsstest jetzt wahrscheinlich deinen Chart einmal auf 7 Tage oder so einstellen, dann würdest du so ein Zeltdach sehen. Ich glaube, es ist aber irgendwie 5% nach oben und dann jetzt wieder genauso viel runtergegangen. Zu dem Zeitpunkt, wo ich dir das geschrieben hatte, ist der Preis gerade so intraday irgendwie 4-5% hochgegangen. Und du bist ja einer, der dann immer fragt, woran hat es gelegen? Und in dem Fall hat es daran gelegen, deshalb habe ich dir das geteilt. Ja, Grayscale und diese ganze Thematik rund um deren Wandlung ihres bisherigen Bitcoin-Trusts in einen Spot-ETF, haben wir hier auch schon ein paar Mal adressiert. Und da gab es jetzt diese Woche eine sehr interessante Entscheidung von einem Gericht in den USA. Und zwar ging es darum, also Grayscale, muss man sagen, ist Teil der Digital Currency Group, DCG. Über die haben wir auch schon öfters hier gesprochen. Die hatten mal ein bisschen Probleme. Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres, ihre Liquiditätsprobleme. Da haben wir auch über Grayscale gesprochen. Das ist deren Cash Cow, wenn man so möchte, deren größtes Produkt. Das ist ein Bitcoin-Trust, der es quasi Anlegern ermöglicht, Bitcoin-Exposure zu bekommen. Also sie können Anteile dieses Trusts kaufen, ohne quasi selber sich auf einer Plattform zu registrieren und dort quasi selber Bitcoin zu kaufen und dann dort zu custodieren oder selber zu custodieren. Die sind sehr, sehr groß. Die sind meines Wissens nach einer der größten Halter von Bitcoin. Ich glaube, so 3% des Network Supplies hatten die mal. Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt runtergegangen ist, aber sie waren auf jeden Fall mal sehr, 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 sehr groß. Und das Thema mit dem Grayscale Trust ist, dass der im letzten Bullmarkt sehr nachgefragt war und tatsächlich sogar mit einem starken Premium getradet hat. Das heißt, du kannst dir so vorstellen, da liegen jetzt irgendwie $100 Wert an Bitcoin in diesem Trust drin und der Preis für oder ein Anteil an dem Trust sind irgendwie $100 Wert, nur gemessen an den Bitcoin, die sie eigentlich halten. Und zu einem gewissen Zeitpunkt war das aber dann, haben diese Anteile für irgendwie $130, $140 getradet, weil Leute quasi Exposure auf Bitcoin haben wollten. Und das ist so ein bisschen auch, das muss ich da so ein bisschen ausführen, das ist so ein bisschen Full Circle alles, ne? Also quasi im Bullmarkt gab es dieses GBTC-Premium, also GBTC ist quasi der Anteil an diesem Trust, an dem Grayscale Bitcoin Trust. Und der hatte dieses sehr relativ starke Premium, was dazu geführt hat, dass Leute wie Kyle Davis und Suzu, das waren die Manager von dem Hedgefonds Three Arrows Capital, die letztes Jahr pleite gegangen sind, und auch viele andere, mit großem Hebel diesen GBTC-Shares gekauft haben, weil die natürlich gesagt haben, weil dass sie quasi diese Arbitrage getradet haben von Bitcoin auf den GBTC-Preis. Ne? Somit, das ist alles implodiert, somit ist auch DCG und Grayscale alle in Schwierigkeiten gekommen letztes Jahr im Zuge des Crashes und jetzt mittlerweile tradet das Ganze zu einem sehr, sehr großen Discount, also quasi gleiche Bewegung in die andere Richtung. Und da können wir auch gleich mal uns die aktuellen Zahlen anschauen. Warum ich das alles erzähle, es gab quasi während dieser ganzen Zeit, über die letzten Jahre, mehrere Versuche seitens Grayscale, ihren Trust im Spot-ETF, also ein Exchange-Traded Fund-Produkt, zu wandeln. Das kann man machen, bedarf allerdings der Zulassung der Aufsichtsbehörde, also der SEC in den USA. Und die haben sich dagegen gewehrt. Die haben gesagt, nee, lassen wir nicht zu, machen wir nicht. Dann hat Grayscale dagegen geklagt. Und da gab es jetzt diese Woche eben von dem Berufungsgericht das Urteil, dass Grayscale Recht gibt und quasi sagt, dass die SEC hier unrechtens diese Wandlung verweigert hat und dass die SEC jetzt hat, das liegt jetzt wieder bei denen auf dem Tisch und die müssen das jetzt quasi nochmal sich anschauen und müssen, wenn sie es denn weiterhin verbieten wollen, eine komplett neue Argumentation aufbauen, weil quasi ihnen gesagt wurde vom Gericht, die Argumentation, mit der ihr hier gesagt habt, dass das darf nicht in Spot-ETF gewandelt werden, ist halt an den Haaren herbeigezogen und ihr behandelt die jetzt nicht gleich wie andere Leute, die irgendwie ähnliche Produkte aufgelegt haben. So, und das war die große Meldung. Warum hat das jetzt auch so einen Preissprung ausgelöst, kurzfristig? Und warum wurde das überhaupt dem so viel Betrachtung geschenkt? Weil das natürlich im Zuge dieser ganzen ETF-Anträge, die es aktuell gibt, natürlich eine sehr richtungsweisende Entscheidung ist. Also wenn der Grayscale Spot ETF kommt und ich sehe gerade eigentlich keine Möglichkeit, also in meiner Vorstellung gibt es irgendwie wenig gute Argumente, die SEC sich jetzt nur einfallen lassen kann, um das wirklich quasi dauerhaft zu verbieten und ein neues Verfahren anzuzetteln. Das heißt, ich glaube, der wird irgendwie kommen nächstes Jahr. Dann werden viele der anderen Anträge auch wahrscheinlich durchgewunken werden. Und quasi dann gibt es einige ETFs, Spot-ETFs. Und das fanden einige Anleger positiv.
Wow, aber irgendwie hat die gute Stimmung ja nicht allzu gut gehalten. Also warum war es denn so, dass alle gefeiert haben? Kam denn irgendjemand um die Ecke? Also hat Gary Gensler dann gesagt, also der Chef der SEC, so von wegen, ja, könnt euch jetzt freuen, aber ich werde garantiert mit einer neuen Keule um die Ecke kommen? Oder wieso ist das ganze Ding wieder gedroppt?
Nee, das tatsächlich weiß ich nicht, warum jetzt irgendwie jetzt ein, also das ist, glaube ich, ein anderes Thema, warum, glaube ich, gerade grundsätzlich so ein bisschen die Luft raus ist und am Markt eigentlich wenig positive Stimmung herrscht. Das hatte jetzt aber nichts irgendwie direkt mit einer Reaktion der SEC oder so zu tun. Also das Event jetzt mal isoliert betrachtet, glaube ich, wurde als sehr positiv eingestuft. Aber der grundsätzliche Stimmung am Markt ist, glaube ich, gerade so ja nicht sehr bullisch. Und deshalb, glaube ich, hat man jetzt quasi nicht gesehen, dass sich dieser sprunghafte Bewegung irgendwie halten konnte und ist jetzt wieder ein bisschen runtergegangen. Aber es ist schon sehr interessant zu sehen. Also ich habe mir immer die Grayscale Discount habe ich hier mal vorhin aufgerufen. Also zwischenzeitlich ist das Ding mit einem 40% Premium getradet, hier im 2021 und im absoluten Tiefpunkt, das war Ende Dezember 2022, als quasi, was ich eingangs erwähnt hatte, als auch DCG und Grayscale quasi so irgendwie diskutiert wurde, ob die pleite gehen, hatte dieser Trust einen Discount von 50% zu dem Net Asset Value. Also nochmal quasi, diese Zahlen sind immer im Vergleich zu dem, was die Bitcoins, die der Trust hält, eigentlich wert sind, basierend auf dem Markt. Und diese Differenz gibt es, weil der Trust quasi nicht so liquide ist. Also da kann ich jetzt nicht täglich meine Bitcoins redeemen, sondern gibt es so eine gewisse Dauer, nach der ich erst quasi die Bitcoins dort rausbekomme, beziehungsweise natürlich, wenn es gewandelt wird, dann hat das Ganze natürlich nochmal eine andere Liquidität als ETF. Und deshalb gibt es dieses Premium und diesen starken Discount. Und war natürlich ein sehr interessanter Trade zuletzt, wo Leute jetzt auch gesagt haben, okay, 50% unter Wert, das ist quasi, also sagen wir, du bist bullish Bitcoin und du glaubst, dass Grayscale nicht pleite geht und dass es da irgendwie einen Weg in die Zukunft geht. Dann natürlich irgendwie das zu einem 50% Discount zu kaufen, ist natürlich doppelt interessant, weil auf der einen Seite quasi partizipierst du von der positiven Bitcoin-Entwicklung, wenn du natürlich, na, wenn du daran glaubst oder darauf Exposure haben möchtest, und gleichzeitig kriegst du nochmal einen 50% Discount auf diese Position, was glaube ich schon ganz interessant ist. Aber braucht natürlich auch viel Conviction. Erinnere dich zurück, Dezember letzten Jahres war natürlich der einfachste Zeitpunkt, um da den Knopf zu drücken und zu kaufen.
Aber dann mach doch mal hier, also willst du unsere Predictions vielleicht erweitern? Sag doch mal an, was glaubst du? Also wird sich die Gap schließen? Wird sie sich innerhalb der nächsten 12 Monate schließen? Wann glaubst du, wird diese Wandlung erfolgen? Wird sie überhaupt erfolgen? Und ist Grayscale der Nummer 1 Kandidat? Oder werden vielleicht Firmen wie BlackRock und Co. die ersten sein, die Spot-ETFs von Bitcoin und Co. auf den Markt werfen?
Ich meine, dass Max von Blockstories in seinem Newsletter, den heute Morgen noch kurz gesehen, hat er, glaube ich, auch so eine Übersicht dieser ganzen Timelines drinnen. Was ich mit Timelines meine, es gibt quasi, ich glaube, gerade irgendwie 7 oder 8 ETF-Anträge, die ausstehen sind. Die SEC kann mehrmals sagen, okay, ich verschiebe die Entscheidung nach hinten. Und diese finalen Deadlines sind aber irgendwie alle im nächsten Jahr. Und fast alle im Q1. Und die Frage ist jetzt, ich weiß nicht, wie die Timeline jetzt genau mit dem Grayscale ETF ist. Deshalb ist die Frage schwer zu beantworten, ob das die erste ist. Aber du hast ja gesagt, wird dir innerhalb der nächsten 12 Monate gewandelt. Ja, sag ich jetzt mal ja.
Okay.
auch wenn ich also, die Timeline da jetzt nicht genau kenne, aber ich kann mir schwer vorstellen, nach dem Urteil, dass jetzt dann irgendwie zahlreiche weitere ETFs kommen, ohne dass Grayscale irgendwie wandeln darf. Und im Zuge dessen müsste auch dieser Discount zum Großteil aus dem Markt rausgehen. Also ich weiß nicht, ob das dann irgendwie genau auf null tradet, also quasi null Divergenz zum Net Asset Value. Aber ich sag mal, irgendwie alles, also über irgendwie 1-2% würde mich schon stark wundern. Das Interessante ist, weil aktuell, ich weiß nicht, ob ich das gesagt hatte, gerade eben aktuell hat es 20% Discount. Ja. Hat auch einen großen Sprung nach oben gemacht. Also vor dem Urteil war es bei 25% und ist jetzt hochgesprungen auf 20%.
Also, okay, also wenigstens. Wenigstens ein Kurssprung, der anhält, oder beziehungsweise wenigstens geht diese Lücke zurück. Für die Leute, die jetzt vielleicht so zugehört haben und denken, ja, okay, der faselt hier irgendwas von wegen dieser Discount oder diese Gap wird auf jeden Fall zurückgehen. Du hattest ja aber auch gesagt, und ich glaube, das muss man im Hinterkopf behalten, dass diese Gap natürlich auch zurückgehen kann, dass der Bitcoin-Kurs fällt und der Trust sich gar nicht bewegt. Ne? Also egal in welche Richtung das passiert, also dass diese beiden Kurse aufeinander zulaufen, muss nicht zwangsläufig bedeuten, dass jemand, der den Trust kauft, dann auch gleich Geld damit verdient. Kurze Frage noch zum Abschluss, was das Thema angeht. Kann ich das Ding in Deutschland überhaupt kaufen?
Das ist eine gute Frage. Das sind immer so Themen, die weiß ich nicht. Also ich glaube, ich schau mal gerade, ob ich hier irgendwelche Informationen sehe. Ich glaube nicht tatsächlich. Also du kannst das als Deutscher bestimmt kaufen. Ich weiß aber nicht, ob du es quasi hier über einen deutschen Broker einfach bekommst oder ob du das irgendwie über die USA machen musst. Weiß ich tatsächlich nicht, weil ich das selber nie getradet habe oder auch nie gehalten habe. Aber gibt es bestimmt Möglichkeiten, vor allem wenn man irgendwie ein bisschen professioneller unterwegs ist und auch als, sag ich mal, Insti dann entsprechenden Zugang hat. Ich weiß nicht, ob jetzt jeder Kleinanleger da entsprechend reingehen kann. Ne?
Okay, also ich halte für mich fest, für dich als Krypto-OG sind so ETFs und Trust unter deiner Würde. Deshalb werde ich das Thema an dieser Stelle schnell verlassen. Lass uns über das nächste sprechen, was auch diese Woche so ein bisschen aufgepoppt ist und was den Bitcoin-Kurs hätte eigentlich auch treiben können, nur gereicht hat es offenbar nicht. Und zwar der gute Elon Musk hat mal wieder ein bisschen News gemacht mit seiner neuen Company. Ist eigentlich keine neue Company, sondern nur die alte Company in einem neuen Gewand. Ich rede von X, ehemals Twitter. Was zur Hölle war da los?
Genau, die haben eine Krypto-Lizenz erhalten, mit der sie für ihre User Krypto-Assets senden, verwahren und tauschen können. Ja, passt so ein bisschen in das große, in das Bild oder das, die Vision, die Elon Musk ja mal für X.com skizziert hat, dass das quasi eine Super-App wird mit Payments und so weiter. Und er ja grundsätzlich, ich meine, auch wenn er da so ein bisschen schwankend ist in seinen öffentlichen Aussagen, grundsätzlich glaube ich schon irgendwo ein Freund von Blockchain-basierten Technologien ist, glaube ich. Er findet es auf jeden Fall nicht verkehrt. Und man quasi spekuliert, ob er in X irgendwie in einer Form von Crypto-Payments integriert. Der zweite Gedanke ist, und da müssen wir mal schauen, das will ich gar nicht, vielleicht kannst du kurz nachschauen, ob sich Dogecoin diese Woche bewegt hat. Die zweite Punkt, der da immer wieder erwähnt wird, ist natürlich, dass sie in irgendeiner Form Dogecoin integrieren, weil er ja sagt, das ist quasi the People's Coin. Das ist ja irgendwie so sein Liebling. Ich glaube, es ist interessant, wir haben letzte Woche über Friendtags gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass es auch auf Twitter mittlerweile irgendeine Form von Creator Payments gibt, dass quasi je nachdem, wie viele Interactions oder Views, ich weiß nicht, was die relevante Metrik ist, nach der sie das berechnen, aber auf jeden Fall irgendeine Form von Traction auf deinen Content, sag ich mal. Je nachdem kriegst du quasi einen Teil der Umsätze irgendwie ausbezahlt, der Werbeumsätze, die Twitter macht. Und das könnte man natürlich irgendwie an Krypto koppeln, beziehungsweise man könnte natürlich so dieses ganze Thema Creator, also so Closed Groups oder irgendwelche Token-Gated-Content, sag ich mal, das könnte man natürlich alles nativ auf Twitter auch machen. Also ein bisschen das, was wir letzte Woche hier sehr im Detail mit Frantech besprochen haben. Das sind ja eigentlich alle Sachen, die Twitter nativ integrieren kann. Weil, ich meine, all diese Plattformen, die das versucht haben zu bauen, haben eigentlich fast ausschließlich, also auch BitCloud, die haben ausschließlich auf diesen Social Graph von Twitter aufgebaut. Also sie haben quasi gesagt, okay, Twitter ist unsere Baseline, das nutzen wir als soziales Netzwerk und wir machen quasi so einen Monetarisierungslayer on top. Also Frantech macht ja auch keinen wirklichen Content-Layer, sonst das Einzige, was es dort gibt, sind quasi irgendwie so private Nachrichtengruppen. Die kannst du ja wahrscheinlich auf Twitter auch relativ einfach integrieren. Und ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das, womit die rumspielen. Ich bin mal gespannt. Also von der Idee her würde ich sagen, macht das grundsätzlich oder kann ich es mir sinnvoll vorstellen, irgendeine Form von Payments und auch Crypto-Payments auf Twitter zu integrieren, kann ich mir schon vorstellen, weil man hat ja auch gesehen jetzt auf Frantech, dass Leute das annehmen, ja, auch zu Spekulationszwecken, aber ich kenne auch einige, die das wirklich nutzen, um in irgendwelchen Gruppen dann zu Leuten halt Kontakt zu bekommen, zu denen sie ansonsten keinen Zugang bekommen hätten. Also sie kaufen sich quasi einen Anteil dort und kannst du mit den Leuten chatten und ansonsten wärst du nie in Kontakt mit denen gekommen. Und das kann ich mir vorstellen. Gleichzeitig, wenn man sich jetzt mal so das Twitter-Produkt über die letzten 6 Monate oder 6 bis 9 Monate anschaut, ist das ja eher bergab gegangen und zeugt jetzt nicht gerade von großer Innovationskraft. Deshalb frage ich mich, schaffen die das auch irgendwo gut zu integrieren oder ist das dann einfach so ein draufgeklatschter Crypto-Payments-Layer, der aber irgendwie schwer zu nutzen ist.
Also ich habe da auch irgendwie so meine Zweifel. Also natürlich wissen wir jetzt nicht, was X mit dieser Krypto-Lizenz vorhat, aber irgendwie habe ich so ein bisschen das Problem, dass Twitter oder X so ein Pferd ohne Reiter ist. Also klar, sie haben Elon Musk, aber das Problem ist, der sagt halt einmal rechts, einmal links, einmal nach vorne, einmal rückwärts und irgendwie hast du dich dann dreimal im Kreis gedreht, ohne dass du wirklich vorwärts gekommen bist. Und das Problem ist halt, also diese ganze Vision von wegen, dass Twitter nicht nur ein Social Network ist, sondern halt irgendwie die Super-App schlechthin. Ich weiß nicht, ich habe da irgendwie noch große, große Schwierigkeiten, mir das vorzustellen. Insbesondere, weil ich halt Twitter nie als besonders gutes Produkt empfunden habe. Also ich finde total cool, was für Leute da drauf sind. Und ich finde auch total cool, was für Content da geteilt wird. Aber ich fand die Usability und die UX und keine Ahnung, das war noch nie so die App, wo ich gesagt habe, boah geil, darüber würde ich gerne mein ganzes Leben abwickeln. Sondern eher so ein notwendiges Übel, um halt an die Schmanker, an die Content-Schmanker heranzukommen. Deshalb, I don't know, ich habe da irgendwie so ein bisschen... Ich habe da irgendwie so ein bisschen meine Zweifel.
Dieser Meta-Konkurrent Threads ist aber relativ tot, ne? Also
ja, das ist halt so ein bisschen das Problem. Also das kann ich dir gar nicht genau sagen, weil ich die Zahlen nicht so richtig mitverfolgt habe. Natürlich hat Threads extremst profitiert davon, dass ja Elon Musk und Mark Zuckerberg mal in den Ring steigen wollten und sich auf die Fresse geben wollten. Das wurde jetzt ja, so wie ich es verstanden habe, mehr oder weniger abgesagt. Aber zu dem damaligen Zeitpunkt war das halt, glaube ich, so ein riesen PR-Hype. Deshalb mussten super viele Leute ausprobieren. Und ich glaube, Threads hat ja sogar den Rekord geknackt, was User-Growth anging gegenüber ChatGPT. Oder den alten Rekord hat ChatGPT so ein bisschen in den Schatten gestellt. In der EU zum Beispiel durftest du es ja aber von vornherein eigentlich nicht benutzen. Also Meta hat das ja von vornherein verhindert, dass eigentlich EU-Nutzer auf die Plattform gehen konnten. Du konntest so ein bisschen mit einem Workaround drauf. Aber ich glaube, Hintergrund ist der Digital Markets Act und dass halt Meta erstmal abwarten möchte, wie sich da die rechtliche Lage ändert und ob das überhaupt ein Produkt ist, was in der EU kommen kann. Das heißt, es fehlt halt irgendwie ein großer Teil der westlichen Welt überhaupt als Userbase. Und in den USA kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, welche Traction da mittlerweile drauf ist. Aber man muss ja auch dazu sagen, Meta war ja eigentlich auch mal relativ weit vorne, was so Krypto-Innovationen anging. Also so wie ich das verstanden habe, hatten die ja ohnehin mal ein eigenes Krypto-Team und das haben sie ja dann irgendwie ein bisschen eingestampft, weil ich weiß ehrlich gesagt gar nicht warum. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es da einfach regulatorische Probleme absehbar waren, weil die Technologie kann ja nicht so beschissen gewesen sein, weil wenn ich das richtig verstanden habe, sind aus dem Team, die bei Facebook wiederum die ganzen Krypto-Sachen vorangetrieben haben, ja dann doch ganz coole Innovationen noch hervorgegangen als eigenständige Companies, oder?
Richtig. Das war, glaube ich, eine Timing-Sache. Die haben, Facebook hat mal ihren eigenes Stablecoin-Projekt, letztendlich Libra, gelauncht oder announced. Ich glaube, gelauncht wurde das tatsächlich nie. Das war jedoch zu einem Zeitpunkt, wo Facebook noch nicht ganz so out war, wie es heute ist. Gefühlt ist ja irgendwie keiner mehr auf Facebook und auch irgendwie hat man so das Gefühl, dass Instagram irgendwie schon so ein bisschen gepiekt hat. Aber das war ja zu einem Zeitpunkt, wo Mark Zuckerberg ständig im Kongress aussagen musste hinsichtlich der irgendwelchen Manipulationsgeschichten und sag ich mal der Marktmacht, die Facebook oder ich weiß nicht, ob sie damals schon Meta hießen, naja, als Social Network quasi ausüben. Und dann haben die quasi noch gesagt, ja, und wir machen jetzt unsere eigene Währung. Und ich glaube, das wurden den Politikern einfach zu viel. Und da gab es ja einen sehr, sehr starken Pushback, ich glaube, gerade auch aus der EU raus. Damit war dieses, weil das auch ein sehr starkes Konsortium war. Also Libra war ja nicht alleine, sondern war ja irgendwie die großen Kreditkartennetzwerke und so weiter mit dabei. Und ich glaube, das wurde als einfach zu große Threat irgendwo gesehen und dann sehr, sehr schnell dicht gemacht.
Ja. Bin ich mal gespannt, ob X vielleicht nicht ein ähnliches Schicksal ereilt. Weil jetzt mal ganz ehrlich, also klar, X hat überhaupt nicht die Marktmacht, wie das ein Meta hat, aber sie sind ja, was Meinungsbildung angeht, also guck dir doch die ganzen Nachrichten-Outlets an, viele davon schreiben halt irgendwie nur Twitter oder /X ab. Und ich glaube, es hat schon irgendwie einen sehr, sehr ja kulturell wichtige Position, dass es halt viel Meinungsbildung betreibt. Und da könnte ich mir halt auch vorstellen, dass Regulatoren das nicht so geil finden, wenn halt irgendwie jemand politisch schon so viel mit Rumfuhrwerk dann halt auch noch im Crypto-Space viel unterwegs ist.
Weiß ich ehrlich gesagt. Also ich glaube, solange Twitter jetzt nicht wirklich versucht, mit eigenen Stablecoin und so weiter an den Markt zu gehen, also solange sie jetzt einfach sagen, okay, wir lassen unsere User sich irgendwie gegenseitig Geld schicken, ähnlich wie das heute über einen Venmo oder bei PayPal oder so abläuft, und wir ermöglichen irgendeine Art von Creator-Payments, glaube ich ehrlicherweise nicht, dass sie so einen Backlash bekommen. Sie haben ja jetzt auch diese Lizenz bekommen. Also ich glaube, sonst hätte man ihnen wahrscheinlich die Lizenz gar nicht gegeben. Aber ich bin eher mal gespannt, ob das wirklich kommt und ob sie es quasi, also ob sie es in das Produkt gut integrieren können. Weil ich glaube, das hätte auf jeden Fall Potenzial in einem zukünftigen Cycle, glaube ich, nochmal das Ganze aufs nächste Level zu pushen, sag ich mal, was irgendwie Hype und keine Ahnung, FOMO angeht. Insofern wäre es vielleicht irgendwo ganz interessant, das mal zu sehen, aber ich traue es ihnen tatsächlich nicht zu, das nativ gut zu integrieren. Von daher bin ich da eher bärisch. Aber ja, lass uns überraschen, würde ich sagen.
Ja, also wir werden es auf jeden Fall beobachten. Ich bin auch gespannt, wann dieser nächste Hype-Cycle kommt, von dem ihr die ganze Zeit alle redet. Weil ich meine, wir sehen ja jetzt schon die ein oder andere coole Innovation. Ich meine, wir haben hier viel schon über das gesprochen, was halt Coinbase mit Base macht. Wir, da wie gesagt, Twitter prescht da rein. Wir kriegen irgendwie ETFs in dem Bereich. Die ganze traditionelle Finanzwelt geht in den Crypto-Space. Nur den Bitcoin kriegt man irgendwie nicht zum Fliegen. Ich bin gespannt, ob wir diesen Winter noch irgendwann überstehen. Wir haben schon das ein oder andere Mal drüber gesprochen. Ich bleib auf jeden Fall...
Warte mal, deine Prediction jetzt. Also ich musste ja gerade eben mich aus dem Fenster lehnen. Wann glaubst du denn, wann glaubst du denn, dass wir, also Hype-Cycle gemessen, wir machen es einfach, gemessen am All-Time-High. Wann glaubst du denn, glaubst du überhaupt, dass wir nochmal einen All-Time-High von, kannst ja aussuchen, Crypto-Market-Cap oder Bitcoin, ETH, wie auch immer, sehen werden?
Ehrlicherweise schwierig zu sagen. Also ich meine, ich bin ja hier von uns auf jeden Fall nicht der Krypto-Bulle. Trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass der Gesamtmarkt irgendwie oder das Krypto mit dem Gesamtmarkt vielleicht wieder hochgeschwemmt wird. Weil klar, im letzten Hype-Cycle, glaube ich, wenn ich das so richtig rekapituliere, waren irgendwie NFTs der Auslöser und dann wurden halt ganz viele andere Projekte in dem Bereich auch noch gehypt. Es gab aber auch ein generelles Risk-on-Sentiment. Also wir hatten halt ultra niedrige Zinsen und irgendwie die Gesamtwirtschaft ist schnell gewachsen und alle Investoren haben halt irgendwie versucht, noch Reach for Yield zu machen, also irgendwo noch Rendite zusammenzusuchen. Deshalb sind alle in super riskante Software-Stocks gegangen, die super schnell wachsen oder halt in Crypto-Assets. Und dieses Klima haben wir halt aktuell nicht, sodass, glaube ich, die Nachfrage, also dieser Risikoappetit von vielen Investoren aktuell nicht da ist. Wenn wir dafür einen Switch wieder sehen, also dass halt die Zinsen wieder signifikant sinken, dass du halt eigentlich auf ganz viele traditionelle Anlageklassen keine wirklichen Returns mehr bekommst, dann könnte ich mir vorstellen, dass halt sehr viele Investoren auch wieder in Scharen in solche risikoreichen Assetklassen strömen. Ob das aber innerhalb der nächsten Monate oder sogar Jahre passiert, I don't know. Und der zweite Bullcase, den es halt für Krypto sieht, ist, oder den ich da halt sehe, ist halt, wenn du wirklich so einmal einen richtig, richtig validen Use Case hast, der jetzt nicht nur für, sag ich mal, Krypto-Interessierte ein cooler Use Case ist, sondern der halt flächendeckend, also Friederike Ernst hat das ja schon ein paar Mal, ich glaube auch hier im Podcast erwähnt, dass es halt jetzt an der Krypto-Community ist, Produkte zu bauen, die nicht genauso gut sind wie das Web 2, sondern die deutlich besser sind als das Web 2. Und sobald wir da halt einmal so ein Game-Changer-Produkt, so eine Killer-Applikation haben, dann könnte das ganze Ding auch nochmal irgendwie durchgehen. Also eigentlich, du brauchst ein Chat-GPT der Web3-Welt. Und das muss jetzt nicht zwangsläufig künstliche Intelligenz sein, aber das muss eigentlich etwas sein, wo alle Leute, ganz egal, wie viel sie damit vorher zu tun gehabt haben, darauf schauen. Und solange nicht eins dieser beiden Dinge passiert, werden wir nicht mal ansatzweise in die Nähe des All-Time-Highs kommen. Das wäre so meine Prediction. Die Frage, wenn du mich jetzt festnageln willst, wann das passiert, boah, also der zweite Case, den ich gerade skizziert habe, kann ich dir überhaupt nicht sagen, weil das kann morgen passieren, das kann aber auch 10 Jahre dauern oder vielleicht passiert es nie. Dass wieder so diese komplette Euphorie an der Börse, also Jerome Powell hat jetzt erstmal gesagt, er will weiter Zinsen erhöhen. Inflation ist weiterhin sticky, Gesamtwirtschaft weiterhin so ein bisschen am darumdümpeln. Also sehe ich zumindest mal nicht in den nächsten 12 Monaten.
Okay, also du sagst frühestens 2025 auf diesem Markt-Sentiment oder Risk-on-Environment und das andere, der Krypto-Use-Case, den, ich glaube, der ist auch schwer abzusehen. Ich glaube tatsächlich, das ist interessant, ich glaube, dass es da viele kleine Use-Cases gibt. Also ich zu den Chat-GPT, das schon... Da legst du die Messlatte schon sehr hoch. aber ich glaube, es gibt viele kleine Use Cases und ich glaube, da sieht man schon, wenn man sich die ein bisschen anschaut, sieht man da schon ganz gute Traction. Aber wir lassen das mal so stehen und wir werden mal gucken, inwiefern du damit irgendwo richtig liegst. Nächstes Jahr ist ja Bitcoin-Halving, nächstes Jahr wird es Krypto-ETFs geben, wie wir gerade schon gehört haben, höchstwahrscheinlich. Ob du da nicht zu pessimistisch unterwegs bist. Aber ich finde, ansonsten fand ich dein Reasoning da ganz, ganz gut.
Das freut mich natürlich sehr, aber du hast ja vielleicht sogar nochmal wir hatten letzte Woche schon so ein bisschen über einen Use Case gesprochen, der vielleicht der große Durchbruch für den Crypto-Space sein könnte. Nämlich hatten wir letzte Woche über DeepIn gesprochen. Also damit war, ich weiß nicht mal ganz genau, wofür das steht. Es war irgendwas mit Physical Infrastructure, ne? Decentralized Physical Infrastructure, oder?
Networks, ja genau.
Networks, ja, mein Gott, Klugscheißer mal keiner. Aber auf jeden Fall, da hattest du so ein bisschen darüber gesprochen und konkrete Lösungen angesprochen wie Helium, die halt im Endeffekt ein dezentrales Internet bauen wollen. Wir hatten Hivemapper angesprochen, wo du halt mit Dashcams rumfährst und halt irgendwie die Welt kartografierst. Und Hivemapper haben wir sehr, sehr lange gesprochen. Da haben dir aber beim letzten Mal noch so ein paar Zahlen gefehlt und du wolltest noch mal ein bisschen recherchieren. Also schieß mal los, was hat sich dabei ergeben?
Naja, ich hatte letzte Woche so ein paar Zahlen aus einem Podcast zitiert, die aber nicht wirklich validiert. Und du warst überrascht. Ich glaube, ich hatte irgendwie gesagt, dass Hivemapper schon ein Zehntel, oder? Kann das sein? Ja, ein Zehntel der gemappten Kilometer hat.
Also genau, und irgendwie war es, und Google. Du hast gesagt, dass Google Maps und so weiter haben nur 30% der Welt oder so. Ich glaube, das waren die beiden Zahlen, die mich so ein bisschen verwirrt
haben. Ja, genau. Ich habe jetzt nochmal ein bisschen recherchiert und habe einen ganz guten TechCrunch-Artikel vom, was war das, April, März, Ende März diesen Jahres gefunden, wo es um Hivemapper ging. Und ich glaube, deshalb lässt sich es ganz gut rekonstruieren. Also, in dem Artikel Ende März diesen Jahres wird davon gesprochen, dass Hivemapper die 1-Million-Kilometer-Marke geknackt hat. Also 1 Million Unique Road Kilometer gemappt mit diesen Dashcams.
Vielleicht einmal zur Einordnung. Ich glaube, wenn du einmal über den Äquator fahren würdest, also so einmal die breiteste Stelle der Erde, eigentlich einmal rum, das sind glaube ich 48.000 Kilometer. Man kann es nicht fahren, weil da gibt es keine Straße und es ist auch viel Wasser. Aber nur einmal, um die Größenordnung zu verdeutlichen.
Genau. Und dadurch lässt sich jetzt auch ganz schön das Wachstum von Hivemapper ableiten. Denn ich bin jetzt gerade mal hier auf der Webseite von denen, die haben so einen ganz schönen Explorer. Und da steht, dass sie aktuell bei knapp 4,8 Millionen Unique Kilometer mapped stehen. Das heißt,
von wann war der TechCrunch-Artikel?
April, Ende März. Das heißt, Ende März bis Ende August hat sich das ungefähr verfünffacht. Was schon.
Aber das sind auch Unique-Kilometer, ja? Also nicht irgendwie, da ist jemand
fünfmal
die Woche zur Arbeit gefahren und das ist ja jedes Mal sein Arbeitsweg gefilmt.
Nee, das ist eine eigene Kategorie. Also es gibt die Total-Kilometers-Map, das sind 50 Millionen und es gibt Unique-Kilometer-Map, das ist ungefähr ein Zehntel davon, sind 4,7 Millionen. Und das ist natürlich ein rasantes Wachstum, jetzt innerhalb von einem Quartal das zu verfünffachen. Und vor allem ist interessant, wenn man das jetzt in Relation zu den Google Maps Zahlen setzt, die werden nämlich hier in dem TechCrunch-Artikel auch ganz schön genannt. Google hat 12 Jahre gebraucht, von 2007 bis 2019, um 16 Millionen Kilometer Unique Road Data zu sammeln. Also 12 Jahre für 16 Millionen, Hivemapper braucht 3 Monate für 4 Millionen. Ist schon mal interessant. Boah,
das ist krass.
Das ist schon mal interessant, ja. Und Google hat heute 60 Millionen Kilometer Road-Daten. Und das heißt, Hivemapper ist jetzt ungefähr bei einem Zehntel davon, eigentlich ganz ein Zehntel davon aktuell. Aber natürlich in einer sehr, sehr kurzen Zeit und viel, viel kapitaleffizienter. Also das ist dieses Bootstrapping, was wir letzte Woche hier im Zuge der DeepIn-Diskussion besprochen haben, dass du zum einen auf passive Arbeit zurückgreifen kannst, also Leute fahren E-Auto und wenn sie sich da noch eine Dashcam reinklemmen, ja, die kostet ein bisschen, das ist nicht ideal gelöst, aber vielleicht kann man es in Zukunft mit einem guten Smartphone machen, das habe ich vielleicht eh dabei und das ist das eine und durch, sag ich mal, man hat von Tag 1 den globalen Access und ich kann durch Token Incentives Leute incentivieren, das auch zu machen, so diese Kombination macht das halt sehr attraktiv. Und ich finde es interessant. Und vor allem, ich glaube, was Hivemap aber langfristig interessant macht als Datenquelle, ist die enorme Aktualität der Daten, die sie haben werden. Ne? Also Google wird es sich, also müssen wir überlegen, inwiefern wir das die autonomen Fahrzeuge wirklich autonom fahrende Fahrzeuge geben wird, dann wird Google eine ähnliche Aktualität der Daten haben, weil dann werden sie die Autos einfach rumfahren lassen all day und fertig. Solange das noch nicht der Fall ist, glaube ich, wird Hivemapper und vielleicht gibt es noch andere Projekte, die dann ähnliche Sachen machen, eine höhere Datenqualität haben im Sinne von Aktualität, weil ich, wenn ich so eine Hivemapper Dashcam habe, dann lasse ich die natürlich immer an, wenn ich rumfahre und dann ist halt die irgendwie hier, die Straßen in München, die ich abfahre, sind halt mehr oder weniger in der täglichen Aktualität vorhanden. Ich glaube nicht, dass Google so eine Abdeckung hinbekommt. Und letzter Datenpunkt noch dazu, was ich interessant finde. Es sind 20.700 Contributors auf Hivemap live. Also du kannst, und wenn du die Zahlen jetzt mal so zusammennimmst, also du kannst mit 20.000 Leuten in einem globalen Netzwerk, das du mehr oder weniger gebootstrapped hast, ein Zehntel der Google Maps Daten in einem Bruchteil der Zeit mappen für einen Bruchteil der Kosten. Das ist schon ganz stark, finde ich.
Ja, okay, ich nehme mit, also Krypto ist cool, aber kann ich da damit auch zocken? Also jetzt mal, klar, ich kann mir so eine Dashcam kaufen und kann jetzt irgendwie ganz fleißig selbst mit dem Auto durch die Gegend fahren und dann verdiene ich irgendwelche Coins, aber mal angenommen, ich glaube jetzt einfach an dieses Projekt und möchte investieren. Geht das auch irgendwie?
Ja, warte, ich kann dir mal, also du sagst zu mir immer, wir sollen weggehen von diesen ganzen Zocker-Cases. Jetzt präsentiere ich dir mal einen schönen Use-Case und dann kommt der um die Ecke, ich will doch zocken. Ich kann dir mal sagen.
Aber wie du es machst, machst du es falsch. Ja?
Ja, um mal den Toni zu zitieren. Es gibt einen Honey-Token, das ist der Token, den du quasi verdienst als Contributor in dem Hivemapper-Netzwerk. Und also die beste Möglichkeit, außer man hat, ist jetzt irgendwie jemand, der sehr gut vernetzt ist und das nötige Kleingeld hat, um sich vielleicht bei Hivemapper irgendwie im Equity einzukaufen. Das ist wahrscheinlich die beste Möglichkeit, die man hat, wenn man hier irgendeine Exposure aufbauen möchte, nochmal Disclaimer, dann sich wahrscheinlich irgendwie diesen Token anzusehen. Der liegt aktuell bei einer fully diluted Valuation von 140 Millionen. Kann man jetzt mal überlegen, ob man das interessant findet. Der wird natürlich einen konstanten Verkaufsdruck immer haben, weil sicherlich Leute, die diese Token Rewards meinen aktuell, dadurch, dass sie rumfahren, einen Teil davon, könnte ich mir vorstellen, verkaufen werden, um irgendwie ihre Kosten für die Dashcam und ihre Benzinkosten irgendwo zu decken oder da break-even zu sein. Aber vielleicht halten die auch und spekulieren irgendwie auf den nächsten Bullrun. Naja, aber das wäre die Möglichkeit auf jeden Fall, sich hier Exposure aufzubauen.
Okay. Zwei Sachen oder zwei Gedanken dazu. Ich finde irgendwie die Bezeichnung Honey ganz cool als Token. Also so halt irgendwie, ne, ist eine schöne Metapher von wegen die hier Bienen, die ja auch so ausschwärmen, ohne dass sie irgendwie koordiniert sind, fliegen rum, sammeln da irgendwie ein bisschen Blütenstaub ein etc. und kommen dann zurück und dann gibt's Honig. Und das ist ja im Endeffekt so ein bisschen das Hive-Mapper-Modell. Also das finde ich irgendwie schön als Bild gedacht. Und die zweite Sache, was heißt Fully Diluted eigentlich?
Das würde ich kurz zurückstellen, weil jetzt habe ich witzig, also war jetzt nicht geplant, aber da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Da habe ich nicht ein Thema zu mitgebracht. Witzigerweise, ich habe gerade gesehen, ich war mal kurz parallel auf Twitter, die haben jetzt ein neues Feature live, das nennt sich Hivemapper Bursts. Und das sind so, da siehst du auf der Map dann so einzelne Punkte und du kriegst extra Tokens, wenn du diese Punkte mappst. Und das ist natürlich ganz cool. Man kennt das von Delivery-Netzwerken. Also ich kann mich erinnern, mein Cousin hat mal in England irgendwie, ich glaube, für, wie hießen die denn damals? 4Volt. Wie hießen die? Deliveroo irgendwie damals mit dem Fahrrad irgendwie Essen ausgefahren und hat mal erzählt, dass je nachdem, zu welcher Zeit und in welchem Viertel du quasi dich als Fahrer bereitstellst, du dann quasi eine höhere Inzentivierung hast, damit sie quasi über den ganzen Tag hinweg quasi Fahrer zur Verfügung haben und lokal das quasi ausbalancen und nicht alle irgendwie nur in einem Viertel abhängen und da Essen ausfahren. Und Hivemapper hat jetzt quasi das Pendant dazu gelauncht, weil sie sagen, okay, es gibt vielleicht gewisse Flecken in der Stadt, da fährt einfach keiner oder weiß ich nicht. Die brauchen wir aber auch für die Vollständigkeit unserer Daten. Und das intensivieren die jetzt dynamisch in Realtime mehr oder weniger mit extra Token Incentive. Finde ich sehr interessant. Und der letzte Punkt zu dem Thema Deepin. Jetzt muss ich mal ganz kurz scrollen hier. Das fand ich nämlich ganz lustig. Der gleiche Typ, der gleiche VC, den ich letzte Woche das zitiert hatte mit diesen Zahlen, hat diese Woche was getweetet, was ich ganz witzig finde. Und ich lese es einfach mal vor. Er hat geschrieben, anyone building 23andMe, but with token incentives for contributing data. Or could be for other forms of health data, not just genetic. 23andMe ist dieser Gen... wie bezeichnen wir das?
Ich glaube, da machst du so Speicheltests und dann geben die dir irgendwie eine Sequenzierung deines Genoms oder so, also dass
genau.
Du Erbkrankheiten dich analysieren kannst oder sowas.
Richtig, und wurde gegründet von der Frau von einem der Google, ich glaube von...
Ex-Frau, glaube ich.
Ex-Frau von Larry Page. Ich glaub,
die sind nicht mehr zusammen.
Ja, kann sein. Ja, auf jeden Fall ist das so ein sehr bekannter Datenservice in den USA, wo du dir so eine kleine Box nach Hause bestellen kannst, dann machst du eine Speichelprobe und dann kriegst du so einen deine Genetics ausgelesen. Relativ erfolgreich, aber sehr stark kritisiert in der Vergangenheit für ihre Data Privacy Terms, dass sie diese Daten natürlich irgendwie wiederverwenden für Research und sonst was. Und ich fand diese Idee ganz interessant, weil wir gestern so oder letzte Woche schon ein bisschen überlegt haben, was kann man denn noch alles machen als sag ich mal, decentralized Network und wie kann man das irgendwie bootstrappen. Und Health Data ist halt unglaublich wertvoll. Und es gibt aber, glaube ich, keinen Service, wo du irgendwie, wenn du deine Daten reingibst, auch entsprechend einfach als Teil des Netzwerks irgendwie finanziell dann incentiviert wirst. Und das fand ich einfach interessant als Gedankenanstoß. Müssen wir jetzt gar nicht im Detail diskutieren. Ich wollte es nur noch in den Ring werfen.
Weißt du, was ich auch ganz geil finde? Wir können es gar nicht im Detail diskutieren, weil original die gesamte Geschichte, die du gerade erzählt hast, war meine Internetverbindung weg. Das heißt, ich habe nur zwischendurch gehört, wie du 23andMe gesagt hast und ich kurz mit dir gerätselt habe, was die eigentlich machen. Und dann warst du wieder weg. Und jetzt am Ende kamst du wieder mit von wegen, müssen wir nicht im Detail diskutieren. Also wenn ich die Folge morgen dann nochmal drüber höre, dann wird es für mich tatsächlich genauso eine neue Experience sein wie für alle unsere Hörer. Ich hoffe auf jeden Fall, dass die Internetverbindung jetzt bis zum Ende durchhält und wir nicht nochmal solche Aussätze haben. Aber ich gehe jetzt einfach davon aus, dass du eine spannende Geschichte erzählt hast. Ich hatte dich trotzdem gefragt, was Fully Diluted heißt und ich weiß, dass wir es eigentlich erst später geplant haben, aber da die Frage jetzt im Raum steht, lass uns die doch vielleicht einfach vorziehen und die Hörerfrage danach machen. Also erzähl mal, was es mit Fully Diluted eigentlich auf sich hat und warum du in dieser Folge mit mir nochmal drüber
sprechen. Genau, ich wollte mit dir dazu sprechen, weil das ein Thema ist, da habe ich letztens mit jemandem zu diskutiert und ich glaube, es ist so ein bisschen... es gibt nicht die richtigen Metriken im Moment, die genutzt werden, anhand der irgendwie die Größe von Kryptonetzwerken oder Protokollen irgendwie gemessen werden und dementsprechend dann auch auf den bekannten Seiten. Also fast jeder, der irgendwie sich Coins anschaut, geht irgendwie auf CoinMarketCap oder CoinGecko oder sowas. Und dort werden Tokens in der Regel nach ihrer Marktgröße gelistet. Und für die Marktgröße werden zwei Metriken hergenommen. Das eine ist die Market Cap, also Marktkapitalisierung, und das andere ist die Fully Diluted oder voll verwässerte Marktkapitalisierung. Der Unterschied kommt daher, dass Projekte in der Regel, die einen Token launchen, die nicht zu 100% der Tokens von Tag 1 quasi live sind, sondern es in der Regel irgendwie einen Teil der Tokens gibt, die einem Vesting unterliegen und erst irgendwie nach ein paar Jahren dann ausgeschüttet werden oder als Mining Incentives über viele, viele Jahre ausgeschüttet werden oder als Rewards und somit quasi hast du halt irgendein Projekt, was, keine Ahnung, 1 Million Tokens hat, laut deren Tokenomics. Davon sind aber vielleicht heute irgendwie nur die Hälfte live und somit ist quasi die Marktkapitalisierung misst sich an dem heutigen Preis mal der Anzahl der Tokens, die heute im Umlauf sind. Die Fully Diluted Marktkapitalisierung misst den heutigen Preis mal der Gesamtmenge aller Tokens, die jemals live kommen werden. Und somit ist quasi die Fully Diluted immer viel, viel größer als die normale Market Cap. So, was ist jetzt mein Problem damit? Zum einen glaube ich, dass das nicht unbedingt die richtige Weise ist, um going forward diese ganzen Tokens miteinander zu vergleichen, weil, also das ist ja...
Was jetzt? Fully Diluted oder
also, die aktuelle? Also es gibt da zwei Punkte. Das eine ist, die Fully Diluted ist keine gute Kennzahl meiner Meinung nach, weil sie nicht in Betracht zieht, dass, wenn es mehr von etwas gibt, der Preis in der Regel fällt. Ja? Also kannst nicht davon ausgehen, dass, wenn es heute irgendwie nur 10% der Tokens live sind und ein Token irgendwie $1 wert ist, dass quasi, wenn die weiteren 90% auch noch live kommen, dass der Token dann immer noch $1 wert ist.
Warum nicht? Du könntest ja antizipieren, also man könnte ja schon die Annahme treffen, dass Investoren so smart sind, dass sie wissen, dass 90% der Tokens noch live kommen und dementsprechend das gesamte Projekt in der Annahme, dass diese 90% kommen, genau, jetzt
das
schon
downgraded haben. Das ist die einzige logische Erklärung dafür. Ich glaube, dass das trotzdem nicht der Fall ist. Und es gibt auch ganz interessante Analysen, dass jedes Mal bei gewissen Projekten, wenn es eine Token-Unlock gibt und sich quasi die im Umlauf sich befindenden Token die Anzahl erhöht, dass dann der Preis entsprechend nachlässt. Und ich würde behaupten, dass das quasi nicht zu 100% einbepreist ist, sondern dass Leute auf diese Market Cap schauen und sich über die Fully Diluted Market Cap vielleicht gar nicht so im Klaren sind. Und dass deshalb Fully Diluted ohne irgendeine Form von Discount nicht wirklich sinnvoll ist. Und die zweite Punkt, den ich dazu noch habe, ist, dass man unterscheiden muss, wo diese Tokens liegen. Also oftmals ist es so, dass ein Teil der Tokens zum Beispiel an an die Foundation gehen und die dadurch irgendwelche Grants zum Beispiel incentivieren oder, keine Ahnung, irgendwie Entwickler und sonst was. Das heißt aber nicht, dass 100% dieser Tokens, die in diesem Pool liegen, auch genutzt werden. Also es kann sein bei einigen Protokollen, dass du nie zu 100% der Tokens hinkommen wirst. Und da müsste man meiner Meinung nach eine Case-by-Case-Betrachtung machen und das wirklich unterscheiden und sagen, okay, was ist denn realistisch jetzt die Anzahl der Tokens, die jemals live kommen und das danach bemessen. Und das letzte Thema, warum ich glaube, dass grundsätzlich weder Market Cap noch Fully Diluted wirklich sinnvoll sind, ist das Thema Liquidität. Das sieht man ganz, ganz extrem bei den NFT-Kollektionen. Ne? Also quasi in der NFT-Kollektion, die haben ja auch Market Caps, sag ich mal, in Anführungszeichen. Also es gibt 10.000 Stück. Der Durchschnitt der letzten 10 Verkaufspreise war irgendwie bei, keine Ahnung, ein Ether. Und dann sagt man quasi, okay, die Market Cap von dieser Kollektion sind halt irgendwie 10.000 Ether. Ne? Das ist aber halt in der Regel nicht der Fall, sondern du siehst, wenn da mal irgendwie 100 Leute gleichzeitig verkaufen wollen, dann geht der Preis plötzlich schon irgendwie auf, keine Ahnung, die Hälfte runter oder sonst was. Ne? Und da siehst du, dass quasi die eigentlich wichtige Variable in dieser ganzen Gleichung die Liquidität ist, die vorhanden ist. Und ob es denn auch wirklich für größere Mengen dieser Tokens entsprechend Nachfrage gibt und Liquidität dann. Und ich glaube, das ist ein Faktor, den müsste man eigentlich auch noch mit reinrechnen, um dann wirklich die, sag ich mal, ja, weiß ich nicht, irgendwie liquide Market Cap oder keine Ahnung, nenn es, wie du möchtest, sich die eigentlich zu betrachten. Und grundsätzlich glaube ich, dass wir uns von diesem User-Interface verabschieden sollten. Also ich glaube, man tut sich keinen Gefallen, die sämtliche Crypto-Tokens in eine große Liste, in einer großen Liste anzuzeigen, alle nur geordnet nach dieser teilweise an den Haaren herbeigezogenen Market Cap. Das ist halt was ein bisschen historisch bedingt ist. So hat man halt mal angefangen, 2016 oder 2017, einfach alle Tokens, weil irgendwie Token war gleich Token und die ganze Technologie war auch noch viel früheren Zeitpunkt. Da hat man halt immer gesagt, okay, so kann ich die wenigstens vergleichen. Jetzt sind wir aber an dem Punkt, wo sich das Ökosystem schon ziemlich differenziert hat und zum Beispiel Stablecoins, weiß ich nicht, ob ich die jetzt in der gleichen Liste haben muss wie irgendwelche DeFi-Applikationen. Also da vergleiche ich ja irgendwie Äpfel mit Birnen. Und ich glaube, wir sollten uns so ein bisschen von diesem User-Interface verabschieden und eher schauen, dass wir viel mehr schauen, dass es irgendwie eine Art von Explorer gibt, wo ich irgendeinen Ticker eingeben kann, ähnlich wie das vielleicht in der Aktienwelt heute ist, und dann sehe ich halt, was für Metriken dieses Protokoll hat, also keine Ahnung, wie viel Usage haben die, wie stark wachsen die, natürlich auch, wie entwickelt sich der Tokenpreis, natürlich trotzdem wichtige Informationen, aber du gehst ja auch jetzt heute nicht hin, also du bist ja irgendwie Aktienexpert, du gehst ja heute jetzt nicht hin und schaust dir irgendwie, sagst, okay, ich will einen Überblick über die Aktienwelt bekommen, und das Erste, was du dir anschaust, ist, gehst auf eine Seite, wo die 100 größten Aktien gelistet sind nach Market Cap.
Also, du wirst jetzt lachen, aber doch. Also ich wahrscheinlich nicht, weil ich so diese Listen, aber ich gucke mir die sehr, sehr regelmäßig an. Und deshalb, ich glaube, also ich verstehe vollkommen die Kritik, die du an, weiß ich nicht, Market Cap, Fully Diluted, Market Cap etc. pp. Hast. Aber die hast du in der Aktienwelt ja ganz genauso und trotzdem kann es ein erster Indikator für die Analyse sein. Also wenn du jetzt zum Beispiel bei einer Aktie sehe, irgendwie die Firma ist viel zu hoch bewertet in meinen Augen, also sie hat irgendwie eine super hohe Market Cap oder vielleicht hat sogar eine kleine Market Cap und die Aktie steigt aber gerade sehr, sehr schnell, dann weiß ich, okay, ich muss da trotzdem sehr, sehr vorsichtig sein, weil wenn ich da mit größeren Paketen reingehen möchte, ich vielleicht beim Rausgehen gar nicht mehr die Liquidität habe und diese Kurse, die ich jetzt aktuell da sehe und die schnell steigen und wo ich schnell rein will, vielleicht nicht das Gelbe vom Ei sind oder nicht die richtige Wirklichkeit widerspiegeln, sondern ich halt irgendwie mir ein Konstrukt aus mehreren KPIs bauen muss oder halt teilweise auch einer qualitativen Einschätzung der Firma, um zu verstehen, was diese Zahlen auf eine bestimmte Art und Weise treibt. Trotzdem sehe ich nicht viel Verkehrtes daran, wenn du halt erstmal eine Liste hast, um den groben Überblick zu machen. Also es gibt zum Beispiel in der Aktienwelt eine wirklich kostenlose Seite. Das ist jetzt auch nichts irgendwie krass Finance-Hacky-mäßiges oder so, aber das heißt einfach companiesmarketcap.com. Und ich bin gerade zum Beispiel auf deren Liste und gehe jetzt mal hier in die USA und kann mir da die größten Firmen in den USA anschauen. Da sehe ich auf Platz 1 Apple, auf Platz 2 Microsoft, Alphabet, okay, das sind alles Tech-Companies. Aber auf Platz 7 ist zum Beispiel Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway und Microsoft haben so gut wie fast gar nichts miteinander zu tun, außer dass Bill Gates und Warren Buffett befreundet sind. So, und natürlich, wenn ich mir jetzt nur die Market Caps beider Firmen angucke, dann sagt mir das überhaupt nichts darüber, ob diese Firmen in Zukunft weiter wertvoll sein werden, warum sie so viel wert sind, und keine Ahnung, ob sie ein gutes Investment sind. Aber das ist ja gar nicht das Ziel dieser Listen, sondern ich kann in etwa abschätzen, okay, hier ist mit Abstand Apple die größte Firma der Welt nach einer Market Cap. Und es bedeutet, sie haben halt wahrscheinlich auch einen extrem großen Anteil am Bruttosozialprodukt eines Landes oder Bruttoinlandsprodukt eines Landes. Also in dem Fall der USA. So, und dass sie wahrscheinlich mehr Umsatz machen werden als einen Meta. Und aber diese Sachen können auch trügerisch sein, weil Microsoft zum Beispiel macht, glaube ich, weniger Umsatz als ein Volkswagen, hat aber eine deutlich höhere Market Cap. Also trotzdem kann ich natürlich immer Fehlschlüsse dabei haben. Ich will nur sagen, diese Listen als solches können für den allerersten Schritt einer Analyse schon ein guter Ausgangspunkt sein. Sie dürfen nur niemals das Ende
halt der Analyse im sein. Kryptomarkt dann doch häufiger der Fall. Also in Zeiten der Euphorie, sag ich mal, ich kann mich irgendwie an viele Analysen erinnern, die mir irgendwie bei WhatsApp geschickt wurden, im Sinne von, ja, guck mal, der Coin ist ja nur Platz 300. Also quasi ist ja ein Schnäppchen, der kann doch locker noch in die Top 50 kommen. So, da hört die Analyse dann auf quasi. Genau, ja, okay, und das ist so halt scheiße. Haben aber leider viele Akteure gelernt, die letzten Jahre sich zu orientieren am Markt. Und ich glaube, ja, ich weiß nicht, ich sehe nämlich so ein bisschen nach einem innovativen Art und Weise, irgendwie unterschiedliche Krypto-Projekte zu klassifizieren und zu listen. Ich gebe dir recht, es hat schon einen gewissen Informationswert, das auch so anzuschauen. Aber irgendwie, ich habe mich langsam satt gesehen an CoinMarketCap und CoinGecko.
Also du hast vollkommen recht, aber ich habe ein ähnliches Problem in der Aktienwelt, weil ich benutze zum Beispiel für den Ausgangspunkt meiner Analysen immer Coifin, was im Endeffekt so ein bisschen Bloomberg für Arme ist. Also es ist nicht richtig günstig. Du zahlst trotzdem irgendwie, glaube ich, 100 US-Dollar pro Monat oder sowas. Aber es kostet jetzt halt nicht wie ein Bloomberg-Terminal 22.000 im Jahr oder so. Und da ist halt das Problem, dass eigentlich jede, also da werden alle Daten strukturiert aufbereitet. Das heißt, ich kann mir von zum Beispiel Meta jedes Quartal halt die Gewinn- und Verlustrechnung anzeigen lassen, die Bilanz anzeigen lassen, etc. Aber wie ich gerade schon gesagt habe, Meta ist eine ganz andere Company als vielleicht ein Volkswagen. Ja? Und vielleicht gucke ich bei Meta auf ganz andere Punkte und möchte zum Beispiel auch die Analyse sehen der Monthly Active Users. Die hat ja Volkswagen nicht, ne? Sondern die, da will ich mir halt Auslieferungen angucken. Und das heißt, ich habe firmenspezifische Daten, die bei den meisten günstigeren Datenbanken schon gar nicht mehr aggregiert erhoben werden, sodass ich halt in die Geschäftsberichte der Firmen reingehen muss und mir diese Zahlen selbst zusammensuchen muss. Und eigentlich erfordert halt eine Firma wie Volkswagen ein ganz anderes Dashboard als eine Firma wie Meta. Und deshalb gibt es dann wiederum spezialisierte Provider, also die Aktienwelt ist da halt schon recht weit. Das ist zum Beispiel, ich glaube, eine Seite, die ich ganz gerne benutze, heißt Public Comms. Die benutze ich nicht so häufig, aber die ist super für SaaS-Companies, weil du da halt diese klassischen SaaS-Kennzahlen alle super aufbereitet hast, dass du irgendwie Net Dollar Retention Rate oder schieß mich tot, Rule of 40 oder keine Ahnung, die sind halt alle schon irgendwie ordentlich aufbereitet. Aber da brauchst du dann spezialisierte Anbieter, die halt extrem viel Geld kosten häufig. Und ich glaube, das ist halt eine weitere Evolutionsstufe. Also ich glaube, das wird es geben. Ich glaube, es wird irgendwann mal Datenanbieter geben, die halt sagen, bestimmte Ökosysteme sind miteinander vergleichbar und wir haben quasi nur Daten zu denen mit drin und haben halt spezifizierte Dashboards, um genau diese Ökosysteme miteinander zu vergleichen. Und dann gibt es wiederum andere Datenanbieter,
die sich auf andere Ökosysteme konzentrieren. Ja, und wo man das ganz schön sieht, den Jungs geben wir jetzt hier einfach mal einen Shoutout. Die waren, glaube ich, auch bei unserem ersten Brunch in Hamburg damals von Staking Rewards. Die haben ja damals, glaube ich, so ein bisschen die Opportunity gesehen, zu sagen, okay, dieser ganze Staking-Markt, der ist irgendwie up and coming und der wird sehr viel wachsen. Es wird viele Anbieter geben und als ja, Endnutzer, aber auch als größerer Anleger wird man sich irgendwie fragen, okay, mit wem stake ich denn jetzt eigentlich? Was sind die Trade-offs? Wie kann ich irgendwie Staking-Rewards über unterschiedliche Chains vergleichen und so weiter? Und haben diese Daten dann quasi so ein bisschen als so Staking Review-Seite, sag ich mal, zusammengefasst unter Staking Rewards. Und ich meine, dass das sehr, sehr erfolgreich läuft. Und ein weiterer Anbieter, den wir hier eh schon oft erwähnt haben, aber die einfach ein krasses Offering haben und es ist for free, also nutzt es, solange es noch for free ist, DeFi Llama, die auch schon sehr stark in diese Kategorisierungslogik reingehen. Also du hast recht, das ist, glaube ich, eine natürliche Evolution, die da irgendwie passiert.
Also wart noch ein bisschen ab, mal gucken, was als erstes passiert, ob meine Bitcoin-Prediction sich erfüllt oder dein Wunsch nach spezifizierten Terminals. Bis dahin, lass uns aber ein bisschen die Zeit mit einer Hörerfrage vertreiben, weil wir haben eine Frage bekommen, die ich ehrlicherweise so ein bisschen überhaupt Schwierigkeiten hatte zu entziffern. Ich lese sie mal genau so vor, wie sie hier steht und dann können wir gemeinsam daran rumdoktern, was das bedeuten könnte und wie du dir das erklärst. Und zwar lautet die Hörerfrage, wieso kann man Ether in Optimism tauschen, aber das Base nur bridgen? Fragezeichen.
Also ich verstehe die Frage so, es kann zwei Sachen sein. Also so wie ich es verstehe, ist quasi, warum kann ich ETH auf Optimism in einen nativen Optimism-Token tauschen und auf Base aber nur, also meine Ether auf Base bridgen, also sowohl Optimism als auch Base sind beide Layer-2-Lösungen und quasi das, glaube das, was er sich fragt, war glaube ich in R, ja, ist, warum kann ich auf Base nicht dann auch meine Ether in Base tauschen? So, das wäre meine erste Interpretation der Frage. Die Antwort darauf ist relativ einfach. Base hat noch keinen eigenen Token und wird wahrscheinlich auch keinen eigenen Token haben, wohingegen Optimism einen eigenen Token hat und somit kann ich ETH auch in Optimism tauschen. Das wäre relativ trivial. Die andere Interpretation dieser Frage ist, glaube ich, eher dann einem UX oder User-Interface-Thema geschuldet. Ich könnte mir vorstellen, dass der Nutzer in der Vergangenheit irgendwie mal ETH auf Optimism gebridged hat. Und dann wurde einem das vielleicht in einer Wallet irgendwie als OP-ETH oder so angezeigt. Also da unterscheiden sich ja die Wallets, wie sie dir deine Assets anzeigen, obwohl es natürlich immer noch quasi native ETH sind, aber die liegen halt auf der Optimism-Chain, dann wird sie als irgendwie als OP-ETH gezeigt. Und vielleicht hat der gleiche Nutzer jetzt irgendwie ETH auf Base gebridged und dort wurde es ihm vielleicht nicht irgendwie als Base-ETH angezeigt. Und vielleicht war der Rückschluss daher, okay, wenn ich irgendwie ETH auf Optimism schiebe, dann sind das irgendwie, wird das gewandelt in Optimism-ETH und bei Base bleiben das irgendwie normale, in Anführungszeichen normale ETH. So, das wäre meine andere Erklärung der Frage. Da müsste man dann sagen, okay, das ist wahrscheinlich einfach ein User-Interface-Thema, dass unterschiedliche Wallets dir das unterschiedlich anzeigen. Aber ja, so, das wäre jetzt meine Antwort darauf.
Also, hast du ganz, ganz toll gemacht, wie du da eingetaucht bist und das versucht hast zu entziffern. Ich habe gerade noch so ein bisschen über diese Frage nach Wrapped Ether nachgedacht, weil das gibt es ja auch noch. Dass ich im Endeffekt ja Ethereum eigentlich auf Ethereum-fremde Blockchains transferieren kann, aber es halt nicht wirklich transferiere, sondern halt auf, also mal angenommen, ich weiß gar nicht, was ein gutes Beispiel wäre, aber zum Beispiel, ich kann ja keine Ether nativ auf Solana traden. Aber auf Solana gibt es dann wahrscheinlich irgendeinen Token, der Wrapped Ether heißt und dann kann ich, der versucht, das abzubilden auf der Solana-Blockchain, oder?
Ich weiß gar nicht, ob es auf Solana Wrapped ETH gibt, aber ich von deiner grundsätzlichen Herleitung oder wie du darüber nachdenkst, genau richtig. Das wäre mal eine spannende Analyse, ob im Zuge der Adoption von Layer 2 das Wrapped ETH Volumen hoch oder runter geht. Schreibe ich mir mal auf, das könnten wir uns mal nächste Woche anschauen. Aber genau, grundsätzlich ist das richtig mit den Wrapped Ether. Es gibt aber auch, viele Projekte, die trotzdem auf Wrapped ETH basiert irgendwie ihr Trading teilweise machen. Es gibt ja auch Wrapped Staked ETH. da gibt es viele Variationen.
Also ich muss ehrlich sagen, ich finde dieses Ganze, ja, dass es halt so viele Blockchains gibt, unfassbar verwirrend. Also das ist mittlerweile, ich mache jetzt hier seit 74 Folgen sind wir schon into it. Und du versuchst mich ja hier wirklich immer ganz toll an die Hand zu nehmen und mir den Crypto-Space zu zeigen. Aber ich muss halt wirklich sagen, jedes Mal, wenn ich irgendwas bridge oder keine Ahnung oder versuche irgendwas von A nach B zu bekommen, fühle ich mich immer noch unsicher, insbesondere wenn es mal ein bisschen größere Summen sind. Weil ich mir halt sage, eigentlich muss halt irgendwann mal das User-Interface so sein, dass ich im Hintergrund alles passiert und ich gar nicht mehr weiß, auf welcher Blockchain ich unterwegs bin. Weil ich verstehe dann häufig nicht, warum ich jetzt das nicht dahin schieben kann oder warum ich es vorher in das tauschen muss. Und dann brauche ich auch für allen möglichen, also wir bewegen uns ja hier größtenteils im Ethereum-Ökosystem und das ist auch immer eine Sache, die ich vergesse, weil ich tausche häufig, also ich kalkuliere ja immer knapp am Limit, ne? Immer wenn ich irgendwas machen soll dann, und mal via Fiat-Money in Ethereum oder sowas tauschen muss, dann konvertiere ich meistens nur das oder tausche nur das, was ich halt tatsächlich für dieses Experiment brauche, was unendlich dumm ist, weil ich damit jedes Mal höhere Transaktionsgebühren habe, weil ich ja jedes Mal tauschen muss, aber egal. Ich mache das halt bisher immer so. Und dann finde ich es halt immer total nervig, dass ich vergesse, ja, ich brauche eigentlich einen größeren Ethereum-Bestand auf der Wallet noch, damit ich da überhaupt dann noch die Coins weiter hin und her bewegen kann. Und das ist, keine Ahnung, mich nervt einfach nur.
Also es wäre irgendwas. Ja, es ist eine Prediction und eine Hoffnung von meiner Seite, dass ich würde mal sagen, innerhalb der nächsten 18 Monate, jetzt so, bis Ende 24 ist meine Prediction und auch meine Hoffnung insgeheim, dass das Thema gelöst ist, dadurch, dass die Gas-Fees gesponsert werden. Ne? Also das ist schon technisch möglich, aber dass du quasi nicht mehr dieses Problem hast, dass du immer irgendwie Gas-Fees einberechnen musst und so weiter und so fort, sondern dass du quasi einfach Transactions machen kannst und Gas-Fees werden zum Großteil gesponsert. Vor allem auf Layer 2.
Das wäre ein Träumchen. Das wäre ein richtiges Träumchen. Und ich glaube, Träumchen ist auch schon das richtige Stichwort für den letzten Fall, den du da im Köcher hast. Nämlich, du wolltest darüber sprechen, dass der Traum wahr werden könnte und On-Chain-Gaming im Kommen ist. Wie zur Hölle kommst du darauf? Das war auch wieder eine Überleitung mit der Brechstange, ne? Aber ich bin ein bisschen stolz drauf.
Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, wessen Traum das jetzt ist. Ich denke, auf jeden Fall nicht der Traum von vielen Gamern, aber vielleicht der Traum von Investoren und Spekulanten der Kryptowelt. Ja, Thema Onchain-Gaming, ich wollte das mal so ein bisschen anschneiden hier. Dir vielleicht so ein bisschen meinen Pitch geben, warum ich glaube, dass das spannend ist. Wir können auch kurz darüber sprechen, was das überhaupt bedeutet, Onchain-Gaming. Ich glaube, wir haben das hier noch nie so klar abgegrenzt. Und dann vielleicht noch so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob es Alpha ist, aber so ein bisschen mein Take, warum ich das auf jeden Fall mit einem Auge verfolge aus der Ferne. Also Onchain-Gaming spricht man grundsätzlich davon, wenn die gesamte Spiellogik on-chain ist und der Status des Spiels auch auf der Blockchain entsprechend gespeichert wird. Der Unterschied dazu ist, wenn du dir sowas anschaust wie Axie Infinity oder andere Spiele, wo es quasi einen Asset-Layer gibt, der on-chain ist, also die NFTs, die In-Game-Items, die sind irgendwo on-chain gespeichert, aber es wird jetzt nicht jede Bewegung, die du als Spieler machst, irgendwie on-chain gespeichert. Also quasi das Spiel als solches, die Game Engine ist off-chain, aber der Asset Layer ist, der wird on-chain gespeichert. Also das war so der erste Schritt. Warum macht man das? Natürlich wieder das Thema Skalierbarkeit. Und das ist übrigens, also das kann ich mal vorwegnehmen, das ist auch meine größte Sorge beim Thema on-chain Gaming, dass es einfach nicht für komplexere Spiellogiken umsetzbar sein wird. Aber nichtsdestotrotz gibt es Versuche, auch quasi wirklich das gesamte Spiel on-chain zu speichern. Und vor allem so bei so Strategiespielen gibt es auch schon welche, die live sind, so dass das erfolgreichste Spiel im Ethereum-Ökosystem zum Thema On-Chain-Gaming ist heißt Dark Forest und wird sehr aktiv gespielt. Und du kannst dir vorstellen, wenn du irgendein Computerspiel hast, quasi ja, jeden Zug, den du machst, das, was du siehst, also das ist auch ein kritischer Punkt, quasi inwiefern es irgendwie die Visual Engine on-chain und so weiter, wird alles dort gespeichert. So, das ist so ein bisschen die Vision, dass das, was unter On-Chain Gaming verstanden wird. Es gibt unterschiedliche Gründe, warum man sagen könnte, dass das sinnvoll ist. Einer wäre sicherlich alte Totschlagargument, quasi Trustless Gaming. Wenn du ein herkömmliches Computerspiel spielst, kann es natürlich sein, dass, weiß ich nicht, Activision, Blizzard oder andere Hersteller dich abzocken, quasi heimlich viel mehr Assets drucken und somit quasi das, was du besitzt, irgendwie nicht. Du kannst nicht sicher sein, dass das wirklich wertvoll ist, ja? und du hältst deine Assets vielleicht auch nicht selber. Ein weiterer Punkt, den man in dem Zuge auch nennen könnte, wäre quasi, okay, das Spiel kann quasi abgeändert werden und gegen deinen Willen und du hast dann keine Möglichkeit mehr, quasi das alte Spiel irgendwie weiterzuspielen und so weiter. Das sind, glaube ich, so die Argumente, die da mal genannt werden. Ich weiß, also aus meiner Sicht ist das nicht ein super starkes Argument, weil ich glaube, keiner spielt heute ein Computer oder die wenigsten Leute spielen heute ein Computerspiel und haben irgendwie Trust-Issues, dass sie sagen, okay, der irgendwie Hersteller von GTA oder sonst was, die zocken mich hier heimlich im Hintergrund ab. Also ich glaube, so denken die wenigsten Leute. Ich glaube, was viel spannender ist beim Thema On-Chain Gaming, ist das ganze Thema Composability. Also ein Spiel ist ja nichts anderes als irgendwie eine Abfolge von oder eine Reihenfolge von irgendwelchen Regeln, von irgendwelchen Sachen, die passieren können. Das ist ja alles irgendwo festgeschrieben, was quasi möglich ist und was nicht möglich ist. Und das kannst du natürlich theoretisch alles auch in einem Smart Contract speichern. Und was das letztendlich ermöglicht, ist, dass du zum einen durch Composability diese Spiellogik nehmen kannst und deine eigene Abwandlung davon launchen kannst. Ja? Also du kannst eine Spiellogik nehmen und kannst irgendwie sagen, hey, wieso geht es nur darum, dass man möglichst schnell hier durch dieses Level durchgeht und dabei irgendwie möglichst viele Monster umbringt? Ich mache meine eigene Version, in dem quasi Punkte danach verteilt werden, dass du durch dieses Level durchkommen musst, aber du musst, die Zielfunktion ist, möglichst wenig Monster umzubringen. Keine Ahnung. Also kannst es beliebig abändern. Und das zweite Thema ist auch das Thema im User Interface, dass du natürlich dann letztendlich für eine gewisse Spiellogik unterschiedliche User-Interfaces draufsetzen kannst. Auch das ist etwas, was in der herkömmlichen Gaming-Welt nicht möglich ist. Das ist ein sehr kritischer Punkt, weil natürlich, und jeder, der jetzt irgendwie Gamer ist oder Spieleentwickler, wird mir da wahrscheinlich einen Hals springen, weil natürlich werden Spiele heute, sage ich mal, ganzheitlich gebaut mit einer gewissen visuellen Ästhetik, die zu einer Spiellogik passt. Und du kannst jetzt nicht irgendwie beliebiges Design auf ein Game draufsetzen. Aber es ist, glaube ich, schon interessant, wenn man das so ein bisschen weiterspinnt für gewisse Spiele, dass man sagen kann, okay, hier gibt es irgendwie auch eine andere Art und Weise, dieses Spiel visuell zu erfahren versus die eine Art und Weise, wie das der Game Developer sich vielleicht irgendwie vorgestellt hat.
Ich finde es auch überhaupt nicht, also von wegen, dass die Leute dir jetzt dann halt springen. Ich meine, dass Leute auch im Gaming Dinge, die andere Leute gebaut haben, für sich selbst nochmal anders adaptieren, ist ja nichts Neues. Also ich meine, Mods sind so alt wie Computerspiele, glaube ich, dass du halt sagst, okay, dann, weiß ich nicht, sieht der Charakter halt mal ein bisschen anders aus. Du baust eigene Maps, du designst Levels um, so je nachdem, wie offen diese Spiele gestaltet sind. Und da sind ja teilweise, also lass mich, ich bin wirklich kein Gamer, aber ich glaube, dass hier League of Legends ist doch eigentlich aus einer Mod von Dota entstanden, oder? Bin ich da jetzt komplett auf dem Holz?
Ich meine also, dass Dota aus einer Mod von
Warcraft 3
entstanden ist.
So. Ja. Okay, aber ich glaube, League of Legends war auch irgendwie so ein Ding und da werden mir jetzt wahrscheinlich viele Gaming-Fans an die Gurgel springen. Ich will nur damit sagen, das sind viele große Gaming-Franchises oder das ein oder andere große Gaming-Franchise ist daraus entstanden, dass halt irgendwie User sich das zu eigen gemacht haben und was Cooleres darauf kreiert haben, als der ursprüngliche Developer vielleicht im Sinn hatte. Ich verstehe schon, dass das, was der Developer macht, vielleicht auch in irgendeiner Form Kunst ist. Aber trotzdem, also auch in der Musik ist ein Song ein Song. Der wird aber trotzdem von anderen Künstlern dann gesampled, geremixed und dann stehen vielleicht Sachen, die Leute auch lieben.
Genau. Und du hast eigentlich schon ganz schön gesagt. Das Problem ist eben, oder das hast du auch gesagt, je nachdem, wie offen das ist. Und wenn quasi etwas on-chain ist, dann ist es erstmal per Definition offen. Und das Musikbeispiel wäre quasi, jeder könnte deinen Song da irgendwie samplen. For the good and the bad, ne? Also gibt ja gute Argumente, warum man das vielleicht nicht machen soll, aber ich meine auch schon mal irgendwie Interviews mit Künstlern gehört zu haben, die sich einfach nur beschwert haben, gesagt haben, hey, ich will einfach nur irgendwie coole Musik machen und warum dauert das jetzt hier 2 Jahre, bis irgendein Sample geklärt ist, so ungefähr. Und ich glaube, das lässt sich auch auf die Gaming-Welt übertragen. Und deshalb glaube ich, ist das schon sehr interessant. Und ich glaube, dass so eine offene Ökonomie, in der sehr viel Innovation erstmal per Definition stattfinden kann, weil Leute sich ausprobieren können und 100 Versionen von einem Game launchen können, dass da auch sehr viel Cooles bei rumkommt. Ne? Also ich glaube, das ist einfach... per se wird da mehr probiert ich glaube, da können dann einfach coole Sachen entstehen. Und was der letzte Punkt noch dazu, was das Thema On-Chain-Gaming natürlich mitbringt, ist, dass es automatisch schon so ein Financial Layer irgendwo mitbringt, weil es quasi auf der Blockchain ist und nicht automatisch alles mit irgendwie Werten, die eben in dem gleichen Ledger, also auf der gleichen Blockchain gespeichert werden, auch connecten kann. Und ich glaube, das ermöglicht es neben der quasi Abwandlung von Spiele, von der Spiellogik als solche, also dieser Composability, ermöglicht es auch sehr kreativ mit irgendwie Incentive-Strukturen zu spielen. Und da wird sich dann auch zeigen, was sich letztendlich durchsetzt. Aber das ist so mein Verständnis oder mein Bullcase, warum ich das Thema On-Chain-Gaming sehr spannend finde. Aber wir werden wahrscheinlich in der näheren Zukunft keine wirklich komplexen Spiele, also wenn du jetzt irgendwie League of Legends oder so, also wirklich Blockbuster-Games, da werden wir in den nächsten, keine Ahnung, Jahren nichts on-chain wirklich sehen, weil es einfach viel zu komplex ist. Also die Menge an Transaktionen, die das nach sich ziehen würde, den Scale haben Blockchains nicht. Da brauchten wir quasi irgendwelche Hyperscale, ZK-Chains und das ist noch viele, viele Jahre, glaube ich, bis wir an dem Punkt sind. Deshalb muss man sich wahrscheinlich eher mit so ein bisschen trivialeren Spielen erstmal zufriedenstellen. Aber, und das ist jetzt meine Prediction, weiß ich nicht, aber warum ich glaube, dass es sich trotzdem lohnt, das vielleicht zu beobachten, jetzt vielleicht weniger, weil diese Spiele die tollsten Spiellogiken haben oder die innovativsten Games sind. Ich könnte mir vorstellen, dass sich die ganzen Crypto-OGs, die sich auf die ersten NFT-Kollektionen gestürzt haben, die quasi wirklich fully on-chain waren, also wo die Daten der NFT, die Metadaten auf der Blockchain gespeichert wurden, Stichwort Autoglyphs und andere Kollektionen. Und diese quasi in die Höhe gejubelt haben und gesagt haben, hey, das sind die OG-NFT-Kollektionen. Die haben alle unglaublich teure Floor-Prices heute. So ein bisschen meine, wie ich drüber nachdenke, ist, dass ich glaube, dass sich diese Leute, diesen Crypto-OGs, die auch alle genug Geld gemacht haben, auch auf die ersten Fully-On-Chain-Games stürzen werden und sagen, hey, das sind die wahren On-Chain-Games und entsprechend hohen Wert den In-Game-Assets zuweisen werden. Und deshalb könnte es sich lohnen, das irgendwie im Blick zu haben und da vielleicht das eine oder andere Spiel dann auch auszuprobieren, wenn das denn kommt. Ja. Macht das Sinn?
Spannender Gedanke. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich finde auch jetzt nicht, dass es ein großes Problem ist, dass du erstmal nur einfache Spiellogiken bauen kannst, weil ich meine, das funktioniert ja auf Computern damals auch und klar, wir sind jetzt ein bisschen verwöhnter. Also ich meine, wenn du überlegst, Tetris oder Pong oder wie sie alle heißen, das waren jetzt nicht die kompliziertesten Spiele und trotzdem sind es irgendwie Welterfolge gewesen. Und auch das erste Super Mario hat mir als Kind Spaß gemacht, ohne dass ich, ohne dass es halt irgendwie krank komplex war. Natürlich sind wir jetzt halt irgendwie andere Standards gewöhnt, aber trotzdem sind Spiele wie Candy Crush, die ja äußerst simpel sind, oder halt Mobile Games, die sind ja dann auch nochmal, also man hat ja nochmal diese Rückentwicklung gemacht. Du hast es bei PCs eigentlich gesehen, dass die Spiele wurden dort immer komplexer, dann kam das iPhone auf den Markt, wir konnten auf einmal auf dem Smartphone coole Spiele spielen und die waren natürlich total simpel gegenüber den großen PC-Games und trotzdem ist der Mobile Gaming-Markt dann wie Hölle gewachsen und ich könnte mir halt auch vorstellen, dass wenn du dann auf einmal dieses Alleinstellungsmerkmal hast, warum sollte es im Web 3 nicht trotzdem nochmal diese kleinen Logiken geben, die auch zu Erfolgen kommen. Ich kann mir auch vorstellen, dass halt diese ganzen Krypto-OGs, vor allem diese ersten On-Chain-Games, denen halt einen höheren Wert beimessen, weil sie halt wirklich truly On-Chain sind. Ich habe nur so zwei Sorgen, was diese gesamte Entwicklung angeht. Die erste Sorge ist relativ trivial, und zwar was halt User-Interfaces angeht, weil wir hatten hier darüber schon auch gesprochen, dass viele Krypto-Games aktuell beschissen sind, weil du alle 5 Sekunden mit deiner Wallet irgendwas signen musst, etc. Und ich glaube, diese Probleme muss man auf jeden Fall lösen, bevor, also ist mir scheißegal, ob der Spielstand on-chain gespeichert wird und der jetzt wirklich alles total trustless funktioniert. Im Endeffekt muss das Spiel Spaß machen und das sollten wir nicht vergessen. Und da habe ich aktuell noch so die größeren Bedenken. Und die zweiten Bedenken habe ich, wenn halt alles irgendwie so quasi Open Source ist, dann kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen und es liegt vor allem auch daran, dass ich die Szene nicht gut genug kenne und mir auch noch nicht ganz gut vorstellen kann, wie man das gestalten kann, aber wie die Leute damit Geld verdienen sollen. Also wenn für alle irgendwie offen ist und jeder damit machen kann, was er will, irgendwie musst du ja auf jeden Fall die Monetarisierung reinbekommen, dass jemand, der halt was Cooles kreiert, damit auch Geld verdient. Weil natürlich, es gibt vielleicht eine Gruppe an Leuten, die halt sagen, ich mache es der Sache wegen Willen, aber im Endeffekt ist es trotzdem eine Industrie und du musst den Leuten halt auch die Werkzeuge an die Hand geben, damit Geld zu verdienen, weil sonst wirst du nicht die Entwickler bekommen, sondern damit kriegst du dann nicht die Spiele und damit kriegst du auch nicht die User.
100%. Ich glaube, da werden wir auch viele interessante Experimente sehen und ich glaube tatsächlich, dass viele Sachen auch einfach open-sourced werden und am Ende des Tages werden Leute dankbar sein und werden dann irgendwie werden da Spenden für die Game-Entwickler. Also weißt du so, ich glaube, also bin ich jetzt zu wenig Gamer, um nachzuvollziehen, ob das heute schon besteht. Ich glaube schon, ehrlicherweise. Ich glaube, es gibt heute schon Beispiele, wo irgendwie Überzeugungstäter irgendwie coole Games gebaut haben, die einfach Open Source haben. Jeder kann das zocken. Am Ende des Tages sind die Nutzer irgendwie dankbar und spenden dir was. Oder du baust darüber deine Reputation auf und irgendwann später monetarisierst du mit irgendwelchen anderen Spielen. Aber ja, das Thema wird kommen. Könnte mir auch schon vorstellen, so in den nächsten, dass wir im nächsten Jahr ein paar spannende Sachen sehen, aber deshalb wollte ich mal erwähnt haben.
Ja, ich bin mal gespannt, wenn es denn die ersten Ballerspiele auf Krypto gibt, dann ist ja gefundenes Fressen für alle, weil es ist nicht nur die böse Zockerei, sondern gleichzeitig auch noch Gewalt. Das wird ein mediales Fest. Mediales Fest, oh, das war schon wieder so eine Überleitung. Nein, egal, aber du hast am Ende ja noch eine kleine Überraschung, die wir beim letzten Mal schon angeteasert haben. Und zwar möchtest du etwas verschenken. Leg mal nochmal los, was haben wir hier überhaupt, was die Leute gewinnen können?
Ja, richtig. Tatsächlich eine sehr, sehr coole Möglichkeit, wie ich finde. Ich glaube, warte mal, bevor ich jetzt irgendwas falsch sage, genau. Am 22. und 23. September findet in München die TUM Blockchain Konferenz statt. TUM steht für TU München. Wird organisiert vom TUM Blockchain Club, also einer Studenteninitiative. Und die haben wirklich ein tolles Line-up an Speakern da. Auch teilweise Leute, die wirklich akademisch in dem Bereich forschen und da so ein bisschen in Panels oder in Vorträgen diskutieren und teilen, was sie sich anschauen. Glaube ich, eine tolle Möglichkeit. Ich habe auch schon von vielen Leuten aus der Industrie gehört, dass sie vor Ort sein werden. Also vielleicht eine tolle Möglichkeit, mit denen zu connecten oder aber auch mit den Speakern sich auszutauschen. Denn wir haben die Möglichkeit, dankenswerterweise die Möglichkeit, heute euch zwei VIP-Tickets zu verlosen. Mit exklusivem Zugang quasi ins Backstage, wo man dann sich auch mit den Speakern austauschen kann und so weiter. Zweimal ein Ticket, also werden zwei Gewinner haben, die jeweils ein Ticket bekommen. Und alles, was ihr dafür machen müsst, sind zwei Sachen. Zum einen müsst ihr um dem Gewinnspiel teilzunehmen, der LinkedIn-Seite vom TUM Blockchain Club folgen. Den Link dazu werden wir in die Shownotes packen. Und die zweite Sache, damit wir wissen und auch auswählen können oder quasi losen können, wer gewinnt, müsst ihr quasi auch auf unserer Seite nochmal kurz die Hand heben, dass ihr dabei sein wollt. Und das macht ihr folgendermaßen. Wir laden jeden Samstag auf Instagram ein Reel hoch zu der jeweiligen Folge der Woche. Und das müsstet ihr einmal liken. Ja? Und dann unter allen Leuten, die geliked haben, werden wir dann entsprechend losen. Und genau, da melden wir uns bei euch. Und ich werde vor Ort sein. Von daher sehen wir dann uns hoffentlich auch in München.
Julius, ich bin unglaublich begeistert von dir, dass du zum ersten Mal, glaube ich, in dieser Folge unseren Social Plug gemacht hast. Ne? Normalerweise muss ich ja hier unseren Instagram-Account, den hast du wiederum nicht genannt. Das ist nämlich alles coin_pod, das ist der Handle. Ist im Übrigen auch unser Twitter-Handle, also könnt ihr uns gerne Themenwünsche, Feedback, Kritik und Fragen jederzeit schicken. Aber wie gesagt, diese Woche, also wir laden am Samstag, wir laden meistens zwei Reels pro Woche hoch. Es geht um das Samstags-Reel, das morgen irgendwann, also wenn ihr diese Folge hört, wird das Reel vielleicht noch nicht online sein, deshalb checkt den Instagram, folgt ihm am besten, um es nicht zu verpassen. Und es wird irgendwann im Laufe des Samstags werden wir dieses Reel hochladen, deshalb einfach bitte das Reel liken und wir werden natürlich auch überprüfen, dass ihr dem LinkedIn-Account von den Jungs und Mädels bei der TUM folgt. Übrigens fand ich ganz witzig, wie du erklärt hast, wofür TUM steht. Es ist nämlich die TU München. Also du hast ganz genau einen einzigen Buchstaben in diesem Dreier-Akronym erklärt. Wofür TU steht, hättest du eigentlich auch nochmal ausschmücken können. Aber ist okay. Hast du trotzdem ganz, ganz toll gemacht. Ich hatte ja jetzt zum Abschluss schon gesagt, dass ihr uns, wie gesagt, kontaktieren könnt auf Twitter und Instagram unter dem Handle allescoin_pod. Ansonsten würden wir uns natürlich auch sehr, sehr freuen, wenn ihr nicht nur dem Julius die Hand schüttelt, da in dem VIP-Bereich dieser komplett elitären Blockchain-Konferenz. Nein, Quatsch. Also, dass ihr nicht nur da Hallo sagt, sondern auch dass ihr vielleicht euren Freunden von diesem Podcast erzählt. Das würde uns sehr, sehr helfen, wenn ihr ihn positiv auf Apple und Spotify bewertet. Und vor allem, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf, Julius, wenn wir dann wieder schnacken. Ich wünsche dir bis dahin ein wundervolles Wochenende.
Sneak Peek, wir machen das immer. wir haben diese einfach ganz klare Incentivierung, dass die Leute durchhören. Nächste Woche werden wir uns mal Menka DAO ein bisschen anschauen. Im Detail, da gibt es nämlich ein paar spannende Entwicklungen.
Ich bin sehr gespannt und hoffe auf jeden Fall, dass nächste Woche mein Internet ein bisschen besser ist und ich nicht nur jeden zweiten deiner Sätze höre. Also für die Leute, die uns auf YouTube... Wir haben nämlich übrigens auch einen YouTube-Account. Dieses Outro wird jetzt unfassbar lang, aber das ist okay, das ziehe ich durch. Wir haben ja nämlich auch einen YouTube-Account und die Leute, die diese Woche uns zugucken werden sehen, dass ich so ein bisschen Gedanken verloren die ganze Zeit über meinen PC rausgucke, weil ich dich halt nicht mal gesehen habe und wie gesagt nur die Hälfte der Sätze gehört habe. Also falls ich ein bisschen so verträumt reinschaue, dann ist es nicht, dass ich nicht zugehört habe, sondern ich habe mich ganz doll versucht zu konzentrieren. Aber das soll jetzt genug gewesen sein. Julius, schönes Wochenende. Bis nächste Woche.
Ciao, Flo. Mach's gut.
Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.